Herzlich willkommen zu unserem Podcast Fit für den Wandel, wie der Mittelstand die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen meistern kann. Erst die Pandemie, dann die ökonomischen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Hinzu kommen die digitale Transformation, die ja ohne absehbares zeitliches Ende ist, und die Aufgabe, nachhaltiger zu wirtschaften. Kurz gesagt, die mittelständischen Unternehmen kommen aktuell kaum mehr zum Durchatmen bzw. sich richtig von den einzelnen Herausforderungen zu erholen. Frau Professorin Welter, sehen Sie aufgrund Ihrer Forschungen am Institut für Mittelstandsforschung Bonn bald den Zeitpunkt gekommen, an dem sich die mittelständischen Unternehmen von all diesen Herausforderungen überfordert fühlen?
Wenn man sich Herausforderungen betrachtet für die mittelständische Wirtschaft, die sind per se ja erstmal nicht bedrohlich. Sondern eine Herausforderung ist etwas, was Unternehmertum ausmacht. Das heißt also auch die heutige Zeit der Unsicherheit. Unsicherheit ist etwas, was Unternehmer und Unternehmerinnen eigentlich gut aushalten können. Die Frage ist immer, wo dieser berühmte Kipppunkt, über den ja immer beim Klimawandel gesprochen wird, wo der eigentlich im Unternehmertum dann auch tatsächlich liegt. Das liegt zum einen an der Person, das liegt aber im Prinzip auch daran, dass manche Unternehmen, die aus der Corona-Pandemie vielleicht noch halbwegs gut herausgekommen sind oder auch manche Branchen und Industriezweige, jetzt natürlich durch die laufenden Krisen auf eine ganz andere Art und Weise auch wieder an diesen Kipppunkt kommen und Herausforderungen meistern können, wo dann unter Umständen auch die Person sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr. Und das ist für die Wirtschaftspolitik extrem schwierig zu identifizieren, wo kann man noch unterstützen und wo sollte man einfach auch nicht mehr unterstützen. Es hat wenig damit zu tun, dass wir Zombie-Unternehmen kreieren würden, sondern für mich hat das sehr viel damit zu tun, dass es unter Umständen auch mal hilfreich sein kann, jemanden auch wirklich zu lassen, um es so zu sagen. Grundsätzlich ist der Mittelstand anpassungsfähig, sehr lösungsorientiert. Wir haben eine jüngste Studie, Anpassung an den Klimawandel. Das ist ja eine ganz spezifische Herausforderung für kleine Unternehmen. Und da zeigt sich eben, dass die überwiegende Mehrheit, über 75%, davon ausgehen, dass sich der Klimawandel auswirkt, bereits ausgewirkt hat. Aber wenn man sich dann anschaut, was tun die denn? Stecken die jetzt wie Vogelstrauß den Hals in den Sand, den Kopf in den Sand? Nein, 72% haben auch bereits Maßnahmen ergriffen. Was natürlich wichtig ist, vorrangig wurden die Maßnahmen ergriffen, dass man wettbewerbsfähig bleiben kann. Ein Teil hat eben geguckt, wie kann ich Produkte und Dienstleistungen anpassen, aber auch entspannend eben für die Zukunftsfähigkeit. Knapp 30% haben geschaut, wo kann man neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Und ein Viertel hat auch geschaut, wo kann man neue Kundengruppen erschließen. Das ist von daher wichtig, weil das nicht nur dieser Blick ist, wie reagiere ich auf eine derzeitige Situation, sondern wieder der Blick, was den Mittelstand ja immer wieder auszeichnet, in die Zukunft hinein.
Eine weitere Herausforderung für die Unternehmen ist der Fachkräftemangel. Das hat zum dritten Mal jüngst das Zukunftspanel Mittelstand des IFM Bonn gezeigt. Und zwar mit großem Abstand zu den weiteren Herausforderungen. Guten Tag, Herr Dr. Seyons. Sie sind beim IFM Mannheim. In einer Ihrer Studien beschäftigen Sie sich mit der Bereitschaft von Unternehmen, Geflüchtete auszubilden, sodass diese später als Fachkräfte bei uns arbeiten können. Was müsste denn Ihrer Meinung nach geschehen, damit mehr Geflüchtete eine Ausbildung absolvieren können?
Für die drei verschiedenen Akteursgruppen. Die Geflüchteten selbst ist natürlich, wie wir wissen, das Deutschlernen und gute Deutschkenntnisse erstmal die fundamentale Basis, um gut abschneiden zu können. Aber, und das ist jetzt hier quasi neu empirisch nachgewiesen, dass die Signale für Motivation und Disziplin einfach auch unglaublich wichtig sind. Und da Möglichkeiten, das zu signalisieren, sind eben Praktika machen, oder einfach Zertifikate in irgendeiner Form oder Empfehlungsschreiben von irgendwie renommierten Stellen einholen. Wenn das gelingt und das irgendwie positiven Signalwert hat, dann hat das einen großen Effekt. Auf Seiten der Unternehmen es muss natürlich die Bereitschaft sein oder sollte die Bereitschaft sein und auch sich erhöhen, Praktika auch wirklich anzubieten und Geflüchtete diese Praktika ausfüllen zu lassen. Und im Einstellungsprozess vielleicht nicht einfach nur kurz die Unterlagen anschauen, sondern auch versuchen, da nochmal nachzuhaken und noch zusätzliche Informationen einzuholen, um einfach da einen besseren Einblick sich zu verschaffen und dann besser entscheiden zu können. auf Seiten von Politik und Verbänden die Deutschkurse und Integrationskurse natürlich weiterhin stark fahren und am besten noch ausweiten. Da gibt es immer wieder Lücken. Wir haben in vorherigen Befragungen von Geflüchteten immer wieder gesehen, dass da auch teilweise große Lücken zwischen den einzelnen Deutschkursen waren und dass dann immer ein größerer Anteil nicht wirklich in einem Deutschkurs gerade drinsteckte, was dann sehr schade ist, weil es einfach zu verlorener Zeit führt. Aber das nur allgemein, jetzt speziell hier für die Ausbildung, solche Förderprogramme wie das 1+3-Modell in Coburg, einfach verschiedene Sachen austesten und evaluieren und wenn es erfolgreich ist, dann auch wirklich bundesweit einsetzen und dem Geflüchteten den Erwerb von Zertifikaten ermöglichen. Da gibt es auch verschiedene Formen, wie man das machen könnte. Eine davon ist das Valicom-System der IHKs, wo man eben nicht formale Qualifikationen sich zertifizieren lassen kann. Und dann hat man den Namen, die Reputation der IHK quasi im Hintergrund und kann das vorlegen bei Bewerbungen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass man von Ämtern oder Integrationshelfern oder vergleichbaren Personen Bestätigungen bekommt, die einfach quasi nachweisen, dass man immer fleißig war, immer pünktlich war und solche Sachen, auf die Arbeitgeber dann Wert legen.
Frau Dr. Gorinia Pfeffer, Sie haben am RKW-Kompetenzzentrum den Global Entrepreneurship Monitor, also weltweite Daten zu Gründungen, ausgewertet. Im Zuge dessen haben Sie auch junge und etablierte Unternehmen im Hinblick auf deren Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsbestrebungen verglichen. Was konnten Sie feststellen?
Wir können aus unserer Studie entnehmen, dass die Mehrheit sowohl der jungen als auch der etablierten Unternehmen ökologische Aspekte in Zukunftsentscheidungen einbezieht. Wir haben gesehen aus unserer Forschung, dass die jungen Unternehmen häufiger Maßnahmen ergreifen, um die soziale Wirkung ihres Unternehmens zu maximieren als etablierte Unternehmen. Und wir haben auch gesehen, dass mehr junge Unternehmen haben als Reaktion auf die Covid-Pandemie erstmalig digitale Technologien eingeführt als etablierte Unternehmen.
Vielen Dank. Das klingt ja alles sehr spannend. Frau Dr. Wach, Sie beschäftigen sich an der Technischen Universität Dresden mit den Unternehmerpersonen, insbesondere deren Wohlbefinden. Dieses hat ja schon während der Corona-Krise schwer gelitten. Wie viel können die Unternehmerinnen und Unternehmer denn noch ertragen?
Aber generell schon die unternehmerischen Stressoren, die sind relativ hoch ausgeprägt und neben Zeitdruck, Einsamkeit, Unsicherheit, Konflikte oder auch Arbeitsbelastung, auch finanzielle Sorgen oder auch Unsicherheiten, Existenzbedrohung spielen eine sehr wichtige Rolle. Und diese unternehmerischen Stressoren, die haben negativen Einfluss auf das unternehmerische Wohlbefinden. Und bei dem unternehmerischen Wohlbefinden geht es darum, um Erfahrung der Zufriedenheit, Erfahrung von positiven Affekt und das generelle Funktionieren in Bezug eben auf unternehmerische Tätigkeiten, also das Betreiben von unternehmerischen Vorhabens, Gründung, aber auch Entwicklung einer Firma. Genau, und was wir aber aus der Forschung auch wissen, ist, dass diese unternehmerischen Stressoren, die beeinflussen negativ unternehmerisches Wohlbefinden, aber das passiert teilweise durch einen Mechanismus und zwar durch die Erholung. Und es ist paradoxerweise so, und das vielleicht kennen wir das auch selbst von uns, dass wenn wir sehr starke Stressoren am einen Arbeitstag erlebt haben, viel wirklich zu tun haben, irgendwie auch kognitiv total überlastet sind, dass wir eigentlich gar keine Lust haben, uns aktiv zu erholen. Oft ist es so, und das haben auch meine zwei Studien gezeigt, dass die Unternehmer, gerade wenn sie sehr starke Stressoren in der Arbeit erlebt haben, dass sie dann am Abend sehr viel darüber nachdenken, sie grübeln, sie versuchen aber auch teilweise solche konstruktive Lösungen zu finden für die Arbeitsprobleme. Nichtsdestotrotz, die Erholung bleibt einfach auf der Strecke. Und das ist eben dieser Paradox, ne? Dass wenn wir gerade dann, wenn wir die Erholung am meisten brauchen, Fehlt uns, weil wir auch nicht in der Lage sind, uns von der Arbeit zu lösen.
Und was tun Ihrer Forschung nach Unternehmerinnen und Unternehmer, um sich zu erholen?
Sie tun schon einiges, sie sind sportlich aktiv, also solche körperliche Betätigung nennen viele. Auch soziale Kontakte spielen eine sehr wichtige Rolle. Pausen während der Arbeitszeit. Und dann vielleicht nicht weniger wichtig, Achtsamkeit und Entspannungsübungen. Und das ist das, was sie jetzt machen. Und ich dachte, es wird vielleicht überraschend sein, was die dann vielleicht noch machen wollen. Aber so ist das gar nicht, weil das, was sie machen wollen in der Zukunft, das ist fast das Gleiche, also weiterhin sportliche Aktivität. Pausen während der Arbeitszeit, Achtsamkeit. Aber das, was hier noch zusätzlich genannt wurde, das ist Arbeits- und Zeitmanagement. Und es scheint wirklich auch vielen Unternehmerinnen wichtig zu sein. Wenn man aber Kategorien vorgibt, was sie als ja, richtig ansprechend finden, dann sagen viele, dass sie präferieren, Kontrolle über eigene Zeit zu haben, gerade auch diese arbeitsfreie Zeit. Und das ist einerseits auch vielleicht nicht so ganz überraschend, weil Unternehmen, die haben sehr starke Autonomie, die sind unabhängig, sie sind ja eigene Chefs und auch das, diese Autonomie wollen sie ja auch übertragen in die arbeitsfreie Zeit. Ne? Und das zeigt sich, dass sie dann sagen, ja, ich möchte das Gefühl haben, dass ich selbst entscheiden kann, was ich in der freien Zeit mache oder dass ich meinen Zeitplan selbst bestimme.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer möchten also nicht die Kontrolle abgeben. Gibt es denn weitere Aspekte, die Sie bei Ihrer Befragung herausgefunden haben?
Ja, auch haben wir herausgefunden, dass das Abschalten nach der Arbeit positiv mit der Lebenszufriedenheit zusammenhängt. Auch nicht überraschend und Stress negativ mit Lebenszufriedenheit assoziiert ist. Das ist ja auch in der Forschung gut gesichert. Was vielleicht auch hier interessant ist an Erkenntnissen, dass Unternehmer gerade, die ein hohes Stressniveau erleben, gleichzeitig aber gut von der Arbeit abschalten können, die berichten über ein höheres Wohlbefinden. Also das spricht dafür, dass man eigentlich diesen Recovery-Paradox ja, irgendwie unterbinden soll und dass die Unternehmer gerade, wenn es stressig ist, dass dem einfach auch bewusst wird, ja, dann muss ich wirklich was für meine Erholung aktiv unternehmen. Gerade dann, ne? Und nicht, dass man eben darauf verzichtet.
Vielen herzlichen Dank heute an unsere heutigen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von IFM Mannheim, IFM Bonn, Universität Dresden und RKW Kompetenzzentrum. Vielen Dank für Ihre Einblicke in die aktuelle Forschung. Wir freuen uns, bald wieder Neues von Ihnen zu hören. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weitere interessante Forschungsergebnisse rund um den Mittelstand suchen, dann gehen Sie doch auf die Internetseite des IFM Bonn unter www.ifm-bonn.org. Ich wiederhole nochmal www.ifm-bonn.org. Damit verabschiede ich mich für heute und sage bis bald. Wiederhören.